das zu sehen, und das war eins von vielen Beispielen. In San Francisco damals gab es so einen veganen Kreis und da gab es 35 junge Paare, die nicht schwanger werden konnten. Das ist natürlich vollkommen überproportional. Ja, es gab dann viele, viele andere Fälle von Leuten, die, oh, mir geht's super mit veganer Ernährung, ganz plötzlich auf einmal Neuropathien hatten oder Gedächtnisausfälle. Richtig schlimm, richtig krass. Ja. Deswegen ist es gut, sich in der Hinsicht zu prüfen, auf welche Wahrheit möchte ich auf keinen Fall verzichten, sozusagen. Also wenn mir klar bewiesen würde, in dem und dem Punkt habe ich mich geirrt, wo wäre das ein Problem? Und wenn es mit nichts mehr ein Problem ist, umso besser. Es hat sich jetzt ja zum Beispiel auch herausgestellt in so einer Überkreuzstudie, wo man der einen Gruppe A2-Milch gegeben hat und der anderen A1-Milch. Das waren alles Leute, die keine Milchunverträglichkeiten hatten. Ja, keine Laktoseintoleranz, keine Symptome an sich von Milch. Dann 8 Wochen war das so, 2 Wochen Pause, dann hat man es überkreuzt, dann hat die Gruppe, die vorher A1 bekommen hat, hat A2 bekommen und umgekehrt. Und man hat in diesen 8 Wochen dann jeweils viele kognitive Tests mit den Leuten gemacht und hat einfach gesehen, die Leute, die A1-Milch trinken, sind kognitiv langsamer. Ja? Also der IQ geht runter um 10, 15 Punkte.
Willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Ich habe heute Christian Dietrich Opitz im Gespräch, eine Person, die ich schon seit langem verfolge und die mich auch schon seit langem fasziniert. Und unser Thema heute ist Wahrheit. Wahrheit ist erstmal ein Begriff, mit dem wahrscheinlich die meisten Menschen gar nicht so viel anfangen können, aber es ist super, super wichtig über dieses ganze Thema in der heutigen Zeit. Gerade in einer Zeit, in der wir von Informationen überflutet werden und gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich glauben sollen. Es gibt Menschen, die beziehen sich nur auf Wissenschaft, andere Menschen, die sagen, hey, ich habe die Erfahrung gemacht, deshalb ist es wahr. Und wo ist eigentlich die Mitte oder wo ist eben dann auch die Wahrheit? Das ist so ein bisschen die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen möchten. Ich könnte mir ehrlich gesagt keine bessere Person vorstellen als Christian, um mich über dieses Thema zu unterhalten. Hallo Christian, erstmal schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Ja, hallo Joscha, schön, dass ich wieder die Gelegenheit habe.
Vielleicht fangen wir gleich mal recht praktisch an, einfach mit der Frage, wie persönlich findest du bei einem Thema raus, was ist eigentlich die Wahrheit? Hast du ein bestimmtes Vorgehen? Ich meine, es gibt viele Themenbereiche, bei denen du eine konträre Meinung zur konventionellen hast, ja, eine Meinung, die eher in eine andere Richtung geht. Wie ist so dein Vorgehen? Vielleicht kannst du auch mal so 1, 2 praktische Beispiele nennen.
Bevor man versucht, die Wahrheit über ein Thema rauszufinden, sollte man sich die Frage stellen, bin ich in einem Zustand, wo das sehr realistisch ist? Denn was häufig passiert, ist, dass Menschen stark emotional getrieben sind. Auf der Suche nach Bestätigung, nach Sicherheit. Und für diese Bestätigung und Sicherheit sind Menschen bereit, vieles auszublenden. Es gibt dieses Phänomen natürlich ausgeprägt in religiösen Kulten, wo man sich dann manchmal fragt, was müssen diese Menschen ausblenden, um an das glauben zu können? Aber es ist nicht so weit entfernt von der Alltagserfahrung sehr vieler Menschen. Wenn man aufwächst in einer bestimmten Kultur, in der bestimmte Ideen vorgegeben sind, sagen wir mal, in der westlichen Welt aufgewachsen, und wir haben dieses Bild vermittelt bekommen von der Rechtmäßigkeit unseres Staatsgefüges und wir sind eine Demokratie und bei uns werden die Menschenrechte hochgehalten und so weiter, dann ist das ja was sehr Beruhigendes. Das fühlt sich ja zunächst mal gut an. Ich kann mich gut erinnern, wie ich in West-Berlin aufwuchs und die Berliner Mauer 100 Meter von meinem Fenster entfernt war. Und da war dieses Gefühl, ja, ich lebe im richtigen, im guten Deutschland. Ja? Das war einfach so wie gesetzt. Und es ist schmerzhaft, solche Sicherheiten dann ins Wanken zu bringen, indem man hinterfragt. Und um das zu können, was man zunächst braucht, bevor man zu irgendwelchen Themen Wahrheitssuche beginnt, man braucht genug Stille. Und mit Stille meine ich, kannst du auch mal über einige Zeit einfach sein und nicht in deinem Geist das nächste Problem wälzen, was vielleicht jetzt gar nicht zu lösen ist, und nicht kompulsiv denken. Kannst du Denken sehen als ein Instrument, das nützlich ist? Aber hast du auch genug Abstand davon, um zu sehen, es ist nicht das Maß aller Dinge? Denn egal wie viel du weißt über das Leben, was du nicht weißt, wird immer unendlich viel mehr sein. Das ist sowieso mal offensichtlich, im Sinne von kognitivem Wissen jedenfalls. Es gibt eine falsche Übersetzung eines Zitats von Sokrates, wenn immer gesagt wird, er hätte gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Nein, er hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Sokrates wusste viel, aber er hat ein Ich in sich gefunden, das nicht durch Wissen bestimmt ist. Einfach das Wissen, ich existiere, ich bin. Denn das ist aus sich selber heraus wahr. Wir wissen heute, dass Bewusstsein, nicht Bewusstseinsfunktion, sondern Bewusstsein nicht die Folge ist von einer Akkumulation von Intelligenz und Wissen, sonst hätten Computer längst Bewusstsein, haben sie aber nicht. Das ist kein Leben. Ja, wir schauen uns jetzt an und ich sehe Joshua und da erkenne ich ein Lebewesen. Aber mein Computer hier ist ein Gerät und das ist unterschiedlich. Auch wenn mein Computer mehr Rechenaufgaben schafft als Joshua und Christian zusammen. Er weiß nicht, dass er das macht. Du und ich aber, wir sind uns unserer selbst bewusst, während wir dieses Gespräch führen. Und diese schlichte Tatsache, zu sein ohne Attribute, das braucht einfach einen gewissen Raum im Leben. Ansonsten ist man wie so ein Hakenwurm, der zwei Enden hat, mit denen er greift. Und dann greift er was Neues und er lässt das andere Ende erst los, wenn er hier schon wieder was gegriffen hat. So ist oft der menschliche Geist. Und das bedeutet, man hat eben auch ein Einverständnis damit, nicht zu wissen. Und das ermöglicht einem dann, dass wenn man Wissen erwirbt, dass man sich nicht festbeißt und dass man nicht Zugehörigkeit braucht zu einer bestimmten Richtung des Denkens. Oh, jetzt habe ich es rausgefunden, in Bezug auf die Ernährung, wir sollten alle Veganer sein und ich gehöre dazu und da bin ich auf der richtigen Seite. Oder jetzt habe ich es rausgefunden, ne, die natürliche Nahrung des Menschen ist Paleo, Keto, irgendwas. Und so wird aus dieser Frage, was ist lebensfördernd für uns, eine Ideologie? Wie aus so vielem anderen auch. Wie in der Politik. Ja. Und diese geistige Flexibilität nicht in Bezug auf Werte. Ja, ich rede nicht davon, dass man so keine Werte hat. Aber in Bezug auf Wissen. Da ist der beste Stand unseres Wissens ist einfach gerade unser bester Stand. Oder so wie auch mal gesagt wird, die Wissenschaft ist immer auf dem letzten Stand des Irrtums. Und dann kann man wertschätzen, dass man auf diesem Weg auch wertvolles Wissen erwirbt, aber es ist nicht endgültig und es sollte uns nicht das Gefühl geben, ja, ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Also beispielsweise, woran man das gut testen kann, wenn man mit Leuten spricht. Und die äußern eine komplett andere Sichtweise zu Politik, zu was auch immer, spirituellen Themen, Gesundheit, Ernährung. Kann ich vollkommen ruhig zuhören. Oder kommt da in mir das, nee, den muss ich jetzt platt machen, weil das ist ja falsch. So, und deswegen sehe ich es so, dass bevor irgendwelche Methoden kommen, immer der eigene Zustand das Wichtigste ist. Bin ich in einem Zustand, der wahrheitsfähig ist? Oder bin ich auf der Suche nach dem Trostpreis des Glaubens, den ich dann als Wissen darstelle? So, ja? Die Bibel ist das Wort Gottes. Das weiß ich. Woher weiß ich das? Was steht in der Bibel? Und so leben Menschen häufig in Echokammern ihres Geistes, weil es zu schmerzhaft wäre, irgendwas anderes überhaupt zuzulassen. Und wir haben natürlich eine starke kulturelle Prägung, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht religiös aufgewachsen bin. Trotzdem haben in der westlichen Kultur über Jahrtausende einfach religiöse Vorstellungen geherrscht, die das nicht an das richtige Glauben unter schwere Strafe gestellt haben. Und das Bild vom Leben war ja so, ja, entweder du bist auf der richtigen Seite mit dem, was du glaubst, weißt, wie du Dinge siehst, oder ja, die Folgen sind katastrophal. Das ist zum Beispiel in östlichen Kulturen anders oder auch in animistischen Kulturen, in Naturvölkern. Durch nahes Leben mit der Natur kommt man nicht auf die Idee, Leben derart einzuschränken mit Ideen von absoluten Bildern. Und dann können wir eben auch erkennen, alle Dinge, die wir sagen können über eine Sache, hängen von anderen Dingen ab. Also, wenn ich sage, ich bin Mann, das macht nur Sinn, weil es auch Frauen gibt. Wenn ich sage, ich bin 55 Jahre alt, macht es nur Sinn, weil Menschen sich irgendwann geeinigt haben, Zeit so zu messen. Das sind keine aus sich selbst heraus existierenden Wahrheiten. Sie stützen sich auf anderes. So wie niemand von uns alleine leben kann. Ja, wir leben durch die Sonne, die Erde, die grünen Pflanzen und das ganze Leben auf der Erde zusammen. So ist es eben auch mit allem, was wir über eine Sache sagen können. Das hängt von unendlich vielen anderen Dingen ab, die wir nicht mehr überblicken können. Und gleichzeitig haben wir diese unerschütterliche Erfahrung zu sein. Und das hängt von gar nichts ab. Und wenn Bewusstsein verfeinert wird, sieht man, oh, dieses Wissen zu existieren ist auch da, wenn ich gar nicht denken kann, wie im Tiefschlaf. Und das ist diese eine absolute Realität, die von nichts abhängt. Nun hat der Mensch eine Art Absolutheitsinstinkt. Irgendwo weiß er, es gibt etwas Absolutes, aber dann sucht er es im Relativen. Und dann wird das Relative überfordert. Dann will man von kognitivem Wissen über die Welt eine Sicherheit, die es nicht bieten kann. Deswegen ist es gut, sich in der Hinsicht zu prüfen, auf welche Wahrheit möchte ich auf keinen Fall verzichten, sozusagen. Also wenn mir klar bewiesen würde, in dem und dem Punkt habe ich mich geirrt, wo wäre das ein Problem? Und wenn es mit nichts mehr ein Problem ist, umso besser. Und genug Stille im Leben, Zeiten ohne kognitiven Input, Zeit in der Natur, ohne Smartphone. Ja, man kann es Meditation nennen, wenn man will. Aber worum es geht, ist Freiraum für Bewusstsein, damit Denken dann seinen natürlichen Platz findet. Ganz viele Menschen versuchen, so viele Probleme ihres Lebens zu lösen und fragen sich nicht, ist das Instrument, womit ich das mache, hier, mein Körper, Geist, Energiesystem, auch richtig gestimmt? Und das ist eine schwierige Ausgangsbasis. Und dann ist immer die Frage, ja, wenn wir alle mit schief gestimmten Instrumenten rumlaufen, aber wir wollen doch alle wissen, was unsere Lebensaufgabe ist oder ja, wie man gesund wird und wie kann ich immer Energie haben. Aber von wo aus frage ich das? Bin ich in einem Zustand, wo ich wahrheitstauglich bin für diese Dinge? Also, erster Schritt. Wie lange, wie entspannt, wie frei kannst du auch mal still sein? Kannst du bewusst nicht tun, ohne dabei irgendwie in Trancen von Gedankenschlaufen abzudriften oder dich entsetzlich zu langweilen? So, das wäre eine gute Ausgangsbasis.
Mhm. Okay, nehmen wir an, wir haben jetzt diese Ausgangsbasis und wir beschäftigen uns mit irgendeinem relevanten Thema, was uns interessiert. Sei es der Klimawandel, wo es verschiedenste Meinungen gibt, sei es Ernährung, politische Themen und so weiter. Was ist deiner Meinung nach ein gutes Vorgehen, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen?
Ja, also zunächst um jetzt mal
auf Methoden abzuzielen.
Zunächst mal würde ich versuchen, sehr konträre Sichtweisen zu finden und gründlich zu überprüfen. Und wenn es dann um Aussagen geht, die gemacht werden, und dann werden ja auch zu Aussagen sehr, sehr häufig irgendwelche Argumenten, Fakten, wissenschaftliche Studien, was auch immer, mitgebracht, so als, ne, als Beweismittel sozusagen, dann ist die Frage, wie gründlich prüfen wir solche Beweismittel? Und nehmen wir beispielsweise etwas, was statistisch zunächst einmal stimmt? Oder stellen wir auch in Frage, warum trifft diese Statistik zu? Was sind die Umstände dafür? Ja. Also, ich nehme mal ein Beispiel jetzt aus der ganzen medizinischen Forschung mit Tierversuchen. Eine Einschränkung bei dem Thema ist, alle Versuchstiere im Labor, wenn sie nicht durch einen Versuch irgendwie sterben, sterben an Krebs. Weil sie niemals Sonnenlicht sehen. Was für ein biologisches Lebewesen, wenn es nicht irgendwie unterirdisch zu Hause ist, komplett unnatürlich ist. Das heißt, alle Versuchstiere haben eine Belastung in einem Ausmaß, die wird fast nie ein Mensch haben. Durch die Abwesenheit natürlichen Lichts. Und eine 100%ige Mortalitätsrate durch Krebs gibt es eben auch nirgendwo bei Menschen. Ja, auch wenn Krebs ein Riesenproblem ist in der menschlichen Gesundheit. Und das ist natürlich ein Kontext, der dann in Bezug auf Untersuchungen Fragezeichen aufwirft. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. In den 90er Jahren wurde in Deutschland immer wieder gesagt, Menschen, die in maßvollen Mengen Alkohol trinken, sind gesünder als Menschen, die gar keinen Alkohol trinken. Statistisch gesehen stimmte das damals auch. Inzwischen stimmt es nicht mehr. Weil wir inzwischen viel mehr Muslime hier haben, die aus religiösen Gründen nicht trinken. Und in den 90er Jahren, wer war da komplett alkoholfrei? Zum größten Teil trockene Alkoholiker und Menschen mit sehr schweren Lebererkrankungen. Und dass Menschen, die gesund genug sind, um maßvoll Alkohol trinken zu können, aber es nicht exzessiv tun, gesünder sind als Leute, die jahrelang Alkohol massiv getrunken haben oder Menschen mit sehr schweren Lebererkrankungen. Ja, das ist nicht weiter verwunderlich. Aber die Schlussfolgerung damals war, Alkohol in Maßen ist gesund. Nö, es ist nicht. Alkohol ist ein Neurotoxin. Und der Körper versucht es immer so schnell wie möglich abzubauen. Und das geht auf Kosten der gesunden Tiefschlafphasen. Denn um Alkohol abzubauen, muss der Körper die Temperatur hochhalten und für den Tiefschlaf muss die Körpertemperatur um 1,5 Grad sinken. Und Alkohol konkurriert eben auch im Abbau zum Beispiel mit Glutamat, das ja ein natürliches Produkt ist im Neurotransmitterstoffwechsel, aber dann abgebaut werden sollte zu GABA, was wieder beruhigend ist. Glutamat aktiviert, GABA beruhigt. Ja, aber der Abbauweg ist einer, der wird eben auch genutzt von Alkohol. Und der Alkohol toxischer ist als Glutamat, ja, gibt es all diese gesundheitlichen Probleme. Und früher hat man das so gedeutet wie, ja, maßvoll Alkohol trinken ist gesund. Und das haben natürlich Leute auch gerne so gesehen, die halt gerne ein bisschen Alkohol trinken wollten. Ja. Und heute weiß man, ja, das war einfach in der Zeit so, als nur sehr schwer kranke Menschen keinen Alkohol getrunken haben. Bis auf vielleicht ein paar Freaks, ja, die, was weiß ich, auf einem spirituellen Weg sind oder aus sonst irgendeinem Grund abstinent waren. Aber heute ist es anders, ja. Und sehr viele Muslime trinken einfach keinen Alkohol und sind da konsequent. Und dann sieht man, die haben jetzt da keinerlei gesundheitlichen Nachteile davon. Also wenn mir irgendwelche Argumente gezeigt werden und ich kann sie nachlesen, was ist der Kontext? Ist der Kontext so allgemeingültig, dass man sehr weitreichende Schlussfolgerungen daraus ableiten kann? Und dazu braucht es eben auch, während man in so einem Prozess ist, immer wieder diese Stille und diese Distanz. Also dass man jetzt nicht zu schnell sagt, Heureka, haha, das ist es. Und sofort wieder diese emotionale Sicherheit sucht. Also Frieden zu schließen mit dem Nichtwissen. Auch während des Prozesses der Wissensfindung ist unglaublich wichtig. Und dann wird man immer noch ab und zu Irrtümer haben oder man wird irgendwann sehen, okay, mein bisheriges Wissen war begrenzt. Und dann ist es aber in Ordnung. Wenn man sich da nicht dagegen wehrt und aus irgendwas intellektuelles Sperrgebiet macht, nee, da geht man gar nicht hin. Ne? So. Eben was ja auch häufig passiert durch Schlagworte. Also wenn man heute so in der Medienberichterstattung der Politik ist, schaut, wie dort gesprochen wird, dann gibt's ja einfach Schlagworte wie rechtspopulistisch und ab dann ist klar, mit den Leuten, da muss man gar nicht weiterhören, was sie zu sagen haben. Ja. Oder so ein Wort wie Impfgegner, ne? Ist ja sofort gleich Volltrottel, so überhaupt nicht glaubwürdig. Rainer Mausfeld, das ist ein Kommunikationswissenschaftler, der hat dieses Buch geschrieben, Warum schweigen Dilemma, und darin benutzt er diesen Begriff intellektuelles Sperrgebiet, und ich finde den einfach sehr treffend, sehr zutreffend. Ja, und deswegen mache ich aus nichts intellektuelles Sperrgebiet. Was ich mal sehr schön fand, war eine Aussage von Hamid Abdel Samad. Das ist ein aus Ägypten stammender deutscher Politologe, der eine ganze Reihe von sehr fundierten, kritischen Büchern über den Islam geschrieben hat. Er ist selbst Sohn eines Imam. Er hat den Koran auswendig gelernt als Junge. Und also er weiß, wovon er da redet. Und ist einfach sehr, finde ich, erstmal super gut informiert und sehr differenziert. Und er hat dann mal sich auch mit der AfD getroffen und einen Vortrag dort gehalten und wurde dafür richtig beschimpft. Er war immer politisch selber mehr so in der SPD zu Hause. Helmut Schmidt war sein großes Idol. Und dann hat er mal gesagt, ja, natürlich redet er mit der AfD. Das heißt doch nicht, dass er in allem ihrer Meinung ist. Und dann sagt er, mit wem sollen wir denn reden, wenn nicht mit den Leuten, mit denen wir verschiedener Meinung sind? Ja. Und wenn man jetzt auch nicht immer mit Leuten redet, aber dass man argumentativ einfach sich mal anhört, was hat jeder so zu sagen?
Hm? Ja, ich habe mir vor einigen Jahren so dieses Konzept angeeignet von offener Skepsis, so nenne ich das. Und ich rede wirklich mit sehr vielen verschiedenen Menschen und ich schaffe es inzwischen wirklich sehr offen zuzuhören, aber auch einfach skeptisch zu hinterfragen. Und ich glaube, das hat mich für mein Alter einfach schon sehr weit gebracht in mancherlei Hinsicht. Und inzwischen gehe ich auch so weit, wenn ich Content im Internet produziere, dass ich einfach daran appelliere, dass Menschen diese offene Skepsis zeigen. Sich anhören, was man zu sagen hat, das dann versucht, ins eigene Weltbild einzugliedern, irgendwie im Hinterkopf behält, schaut, hey, passt das? Was davon kann ich annehmen?
Mhm. Ja. Ja.
Schönes Konzept.
Ja, und das ist auch etwas im Unterrichten, was ich ja sehr viel tue, was ich gut finde, wenn Leute diese Einstellung mitbringen. Einige der Menschen, die am meisten von mir gelernt haben, also die am tiefsten ihr Leben transformiert haben durch das, was ich ihnen angeboten habe, kamen zu mir mit, ich würde sagen, einer erheblichen offenen Skepsis, weil sie vorher auch ungute Erfahrungen gemacht haben in Bereichen wie Lebensenergie und so weiter und Bewusstseinsarbeit, wo ich auch tätig bin. Und einer von diesen Leuten hat mir gesagt, ich suche bei dir immer noch, wo der Haken ist. Ich habe noch keinen gefunden. Und wir sind richtige Freunde. Und er ist jemand, der lernt fortgeschrittene Sachen von mir, die ich erst nach Jahren der Praxis Leuten weitergeben kann. Und ich finde diese Einstellung super, denn er hat mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht in diesem Bereich und mit solchen Lehrer-Schüler-Verhältnissen. Und wenn er dann Dinge von dem, was er von mir lernt, realisiert, also im Sinne von, er hat es geprüft und er verwirklicht den Wahrheitsgehalt in seinem Leben, in sehr realen Erfahrungen, dann ist es echt. Und das Schöne an der Wahrheit ist ja, sie hält jede Überprüfung aus. Ja. Ein schönes Beispiel, was mir dazu einfällt, historisch, weil es ja oft so diese Idee gibt, ja, und zum Beispiel spirituelle Lehrer, Gurus, die seien traditionell so autoritär, das stimmt überhaupt nicht. Also im östlichen Kontext war Skepsis und Sachen in Frage stellen sehr willkommen. Und diese ganzen indischen Schriften sind ja meistens auch Dialoge, wo der Schüler den Lehrer Löcher am Bauch fragt. Und im 19. Jahrhundert, da gab es diesen Mystiker Ramakrishna und dann gab es diesen sehr jungen Mann, der später Swami Vivekananda genannt wurde und sein bedeutendster Schüler wurde. Aber am Anfang war der junge Vivekananda davon überzeugt, dass Ramakrishna völlig verrückt ist. Und das hat ihm auch viele Male gesagt. Er hat ihn mal als hirnkrankes Baby bezeichnet. Und Ramakrishna meinte, du glaubst nur das, was du selber erfahren hast. Finde ich gut. Und hat ihn völlig so gelassen. Bis Vivekananda eines Tages diese Erfahrung machte. Durch die Präsenz von Ramakrishna und die Energie, die da eben auch so im Raum ist. Und dann wurde er ein echter Schüler. Durch die Erfahrung. Durch das, was so unumstößlich, offensichtlich war. Ja, und ich kann sagen, wenn Skepsis nicht zynisch ist und nicht ein Mittel zur Abwehr, sondern ein offenes Überprüfen, ist das eine großartige Einstellung beim Lernen. Und dann, sofern man kann, nun gibt es unterschiedliche Themen. Es gibt manche Themen, da hat man nur Informationen. Ja, wenn wir jetzt uns über die Theorien unterhalten, ist die Sonne kalt oder heiß oder okay, direktes Überprüfen, bisschen schwierig. Aber auch da kann man ja einfach diese offene Skepsis haben, sich einfach alle Daten anschauen, die man so kriegen kann. Und wenn es um viele andere Themen geht, dann würde ich sagen, das eigene Leben soll es beweisen. Also wenn du jetzt mal so diesen ganzen großen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterfahrung, Coaching, was weiß ich, nehmen. Ja, so viele Ideen darüber, wie man sein Leben in gute Bahnen lenkt. Gut, zeig mir Resultate, die stabil sind und unerschütterlich sind und nicht gelegentliche Glückstreffer. Das ist doch ein sinnvolles Kriterium. Und natürlich ist es ideal, würde ich sagen, gerade wenn es um solche Themen geht. Ja, wenn es jetzt nicht um Sachen geht, die wir einfach in Büchern lesen oder im Internet. Wenn uns also Leute was anbieten und da geht es dann um Gesundheit, es geht um Lebensenergie, es geht um Vitalität, es geht um mentale Klarheit und mentale Fähigkeiten und was auch immer, ja, Erfolg im Leben. Also darum, dass menschliches Leben aufblüht. Wie wirken die Menschen, die es vertreten? Wirken die wie überzeugende Beispiele dafür? Und das ist zum einen natürlich eine Frage von Unterscheidungsvermögen, was im Laufe der Zeit besser wird. Denn man kann nicht auch reinfallen auf ein oberflächliches Charisma. Klar. Und es ist natürlich großartig, wenn man auch die Gelegenheit hat, solche Menschen ein bisschen kennenzulernen. So. Und dann eben zu schauen, ja, was ist so die Präsenz eines solchen Menschen? Wie sehr ist das, was er sagt und das, was da lebendig vor mir steht, irgendwie wirklich in Resonanz? Wie ist das ein Kontinuum? Ja. Oder, und das ist so eine Qualität, die man oft fühlen kann, versuchen Leute, wenn sie lehren, sich selber von dem zu überzeugen, was sie sagen.
Bei was hast du das erlebt zum Beispiel?
Naja, das habe ich sehr oft erlebt bei diesen Leuten, die so in diese Richtung Erfolgscoaching und Manifestation und schaff dir deine Wirklichkeit gehen. Das war nie ein Thema. Also ich habe mich nie interessiert, sowas zu probieren, weil ich da sehr skeptisch war. Aber ich habe dann einfach zum einen ein paar Leute gekannt, die in dem Bereich Koryphäen waren. Ich war auch mal auf einer Konferenz, jetzt schon 20 Jahre her, Transformational Leadership Council hieß das, das war in Kanada damals. Und das war die große Zeit von dem Buch The Secret, was ja auf eine sehr platte Art sowas sagt wie, ja, Gedanken schaffen Wirklichkeit, du musst nur fest überzeugt sein. Sorry, Leute, von Gedanken überzeugt zu sein ohne Evidenz ist normalerweise ein Symptom psychischer Krankheiten. Ja, also Leute mit Paranoia sind überzeugt davon, dass schreckliche Sachen passieren, ohne dass es einen realen Hinweis darauf gibt. Und diese Sachen passieren nie. Also das ist natürlich schon mal ein sehr simpel gestricktes Bild, aber dann solche Menschen kennenzulernen, die, das war ja ein Riesenteam, was an diesem Buch mitgearbeitet hat, Und viele von diesen Leuten haben halt auch so ganz andere Sachen im Leben gemacht. Aber sie vertraten insgesamt schon so ein Bild von, das Universum ist irgendwie so dieser große Selbstbedienungsladen für alle Eitelkeiten des menschlichen Geistes. Und wenn man dann die Leute sieht, dann sieht man, hey, die haben die ganz normalen Probleme wie andere auch. Ne? Aber sie versuchen, sich mit Inbrunst davon zu überzeugen. Und also wenn wir jetzt mal solche Themen nehmen, wenn es so ins Esoterische geht, sagen wir mal, ja, ich weiß, ich kann mit der Kraft meines Geistes alles bewirken. Oder bei anderen Leuten ist es, ja, ich habe jetzt, was weiß ich, diese heilige Formel oder ich bin dadurch mit dem Universum verbunden. Na, okay, gut. Dann stell doch einfach mal vor, 400 Leute, die alle genauso davon überzeugt sind, ja, also die wissen, hey, ich hab den Zugang zum Universum oder das ist die unfehlbare Formel für ich erschaffe mir meine Wirklichkeit, ob man dann da mehr spirituell vorgeht oder mental, wie auch immer. Die buchen alle einen Flug zusammen. Und dann eine Stunde vor der Landung sagt der Kapitän, ja, meine Damen und Herren, ich habe mich intensiv mit ihren Lehren auseinandergesetzt. Vielen Dank dafür. Und ich werde heute eine sichere Landung für uns einfach nur mit der Kraft meines Geistes erzeugen und alles außen vor lassen, was ich als Pilot gelernt habe. Und dann kann er die Kraft des Geistes nehmen oder dann bei den religiösen Leuten, ich werde einfach Gott um eine sichere Landung bitten. Und da Gott immer auf Gebete reagiert, wird das dann alles wunderbar. Du würdest absolute Panik unter den Fluggästen sehen, weil sie nämlich tief im Innern den Scheiß nicht wirklich glauben. Und deswegen versuchen sie ständig andere Leute davon zu überzeugen.
Okay.
Und das ist eine energetische Qualität, die man lernen kann zu fühlen, würde ich sagen.
Okay. Ein Trend, den ich in den letzten Jahren vermehrt wahrnehme, ist so dieses komplett berufen auf Wissenschaft, auf Studien und auch nur Dinge glauben, die wissenschaftlich belegt sind durch randomisierte Kontrollstudien, 20 Stück am besten und alles Mögliche. Für mich wäre interessant, wie gewichtest du verschiedene Evidenzquellen, die klassische klinische Wissenschaft, vielleicht Erfahrungsmedizin und auch so ein bisschen Randwissenschaft. Wie gehst du davor?
Ja, also zunächst mal, was diese Sichtweise angeht, dass nur klinische Studien, wissenschaftliche Studien eine treffende Aussage übers Leben machen können. Es gibt ja auch die Leute, die ständig diese Tracker am Körper tragen und dann messen sie ihre HRV und ihre Schlafphasen und ihre Vagusaktivität und wie viele Schritte sie gegangen sind und was weiß ich noch alles. Jetzt stell dir mal vor, eine Familie lebt zusammen und die reden alle nicht miteinander. Wenn der Mann wissen will, wie es seiner Frau geht, guckt er sich einfach die Tracker-Werte an. Ich bin der Meinung, das reicht nicht ganz. So. Und wenn wir jetzt von Dingen sprechen, die nicht im Bereich der Mechanik stattfinden, sondern im Leben, Medizin, Psychologie, menschliches Wohlbefinden, dann ist der wissenschaftliche Ansatz, der auf Studien beruht, reduktionistisch. Er wird immer einzelne Phänomene isolieren, denn nur einzelne Phänomene kann man auf diese Weise untersuchen. Und das kann hilfreich sein. Das kann großen Wert haben. Und man muss sich nur die Geschichte der Wissenschaft angucken, gerade der Medizin, aber auch der Biologie, um zu sehen, wie oft dieses Vorgehen zu fatalen Irrtümern geführt hat. Ja? Es wurden ja schon Medizin-Nobelpreise vergeben für Dinge. Dafür würde heute ein Arzt ins Gefängnis kommen. Lobotomie. 1949, Medizin-Nobelpreis für Antonio Muniz aus Portugal. Lobotomie ist heute weltweit verboten. Es gilt als eine Foltermethode. Aber damals dachte man, wow, das ist ja eine absolut richtige und legitime Therapie für schwere psychische Erkrankungen. Und dieser Nobelpreis hat natürlich dazu geführt, dass die Zahlen der Anwendungen in die Höhe geschossen sind. Ja? So. Ein Jahr vorher, 1948, Paul Müller aus der Schweiz kriegt einen Medizin-Nobelpreis. Wofür? Für seine Forschung zu DDT, die Einmündenden in einer völlig enthusiastischen Empfehlung, das Zeug jeden Tag am besten anzuwenden, Kinderköpfe damit einzusprühen und. Ja, macht es heute und es ist Körperverletzung. Und da könnte man jetzt noch sehr, sehr lange so weitergehen. Das heißt, alle Studien, die sich auf reduktionistische Phänomene betreffen, finden ja auch in einem Kontext statt. Und dieser Kontext wird nie durch irgendeine Studie vollständig erfasst werden. Und Werte alleine sagen auch nicht immer, wie es Menschen geht. Ja? Und deswegen schmunzel ich so ein bisschen, wenn jetzt Leute in dieses Extrem gehen. Es gibt viel Gutes in der Biohacking-Szene. Aber es gibt dann eben auch so das Extrem, wo man versucht, den Mensch zu einem Laborlebewesen zu machen. Und dabei kommt garantiert vieles raus, aber nicht Gesundheit. Denn wir sind dafür gemacht, in der Natur zu leben und nicht im Labor. Ja? Und dann ist die empirische Erfahrungswissenschaft auch sehr, sehr wichtig. Muss natürlich auch in einem Kontext gesehen werden. Ich habe bei vielen Dingen erlebt, dass sie vor 30 Jahren gut gewirkt haben, medizinisch, gesundheitlich. Und heute kann das zum Teil anders sein, weil wir andere Umweltbedingungen haben. Ja? Wie Menschen mit Ernährung umgehen und umgehen können, wie ihr Körper auf Nahrung reagiert, hat sich verändert durch das veränderte Lebensumfeld, durch die immense Zunahme an mentalen Reizen. Ja? Und da kann ich nicht mehr nur meine Erfahrungswerte aus den 90er Jahren nehmen. Das heißt nicht, dass sie falsch waren, aber sie waren eben in einem Kontext. Und dann kann ich aktuell Erfahrungswerte nehmen und die sind im jetzigen Kontext dann sehr, sehr wertvoll. Ja, und wenn es dann so in den grenzwissenschaftlichen Bereich geht, dann muss ich sagen, ich habe da gar nicht so einen Begriff. Denn wenn ich zum Beispiel alte Schriften lese, dann stelle ich fest, aha, es gibt so vieles. Da kam jetzt in den letzten 20 Jahren die Wissenschaft auch drauf, aber das finde ich da schon. Ich finde in alten Ayurveda-Schriften Beschreibungen von dem lymphatischen System, also dem Lymphsystem des Gehirns, das nur im Tiefschlaf aktiv ist. Eine holländische Neurobiologin, Maike Nedergaard, hat es 2012 entdeckt. Weil es nur im Tiefschlaf aktiv ist, hat man das bis dahin nicht gefunden. Das spielt eine verdammt wichtige Rolle, denn das entgiftet diese Schadproteine wie Alpha-Synuclein und Beta-Amyloide, die zu Alzheimer und zu Parkinson führen würden, würden sich weiter akkumulieren. Aber in der Charaka-Samhita und in anderen Ayurveda-Schriften ist es genauso beschrieben. Und diese Notwendigkeit von Sushupti, von Tiefschlaf und ja, dann gleich noch mit sehr vielen, sehr praktischen Tipps und wie man eben auch Sushupti im Wachzustand erreichen kann, also diese absolute, nicht nur Gedankenfreiheit, sondern ein Zustand, wo man ohne Sinnesfunktion ist und trotzdem absolut präsent, was sehr regenerativ fürs Gehirn ist. Also da gibt es ein Wissen, das hat nichts mit Grenzwissenschaft zu tun, das wird nur nicht Gegenstand in der westlichen Welt der akademischen Forschung, normalerweise nicht. Weil, tja, wiederum, das kognitive Dissonanz bedeuten würde, hey, ich dachte doch, wir mit der modernen Wissenschaft, wir sind das Maß aller Dinge. Tja, da braucht es dann eben auch wiederum eine größere Offenheit. Ja? Das haben am ehesten noch Mathematiker. So. In der Mathematik, weil die Mathematik sowas Unmittelbares hat, da gibt es oft nicht diese Einschränkungen, die man in vielen Naturwissenschaften, Biologie, Medizin und so weiter sehr häufig findet. Ja. Und ein anderer wichtiger Punkt dabei ist auch, wenn wir jetzt uns in Kreisen von Menschen bewegen, so wie du und ich, die, was du anfangs über mich gesagt hast, ja, wo das ja für viele zutrifft, dass sie also zu vielen Themen nicht Mainstream-Meinungen haben werden. Aber hier ist dann auch wichtig, dass man daraus keinen Fetisch macht. Ich habe zum Beispiel sowas beobachtet wie, Leuten, die alternativ gesundheitlich unterwegs sind. Wenn jemand nur harsch genug die Schulmedizin kritisiert, glaubt man dem alles. Und das ist natürlich überhaupt kein Argument. Ne? Gibt ja auch diesen schönen Spruch über Karl Marx. Er hatte recht mit dem Kapitalismus, nur mit dem Kommunismus hat er sich richtig geirrt. Es ist eine Sache, was zu kritisieren. Aber hat man eine bessere Idee? Also ganz persönlich für mich ist so ein Beispiel Dr. Harmer bzw. seine Anhänger. Und das war ja schon ein ziemliches Kriegsbeil, was der so mit der Schulmedizin gefahren
hat. Das war der Krebsforscher, oder? Wenn ich das jetzt.
Ja, also Krebs war so sein großes Thema, aber generell meinte er, die Ursache aller Krankheiten gefunden zu haben. Und ich habe 4 Leute in meinem Leben kennengelernt, die haben sich auf Harmer verlassen, die waren seine persönlichen Patienten und es ist ganz, ganz, ganz übel für alle 4 ausgegangen. Und das war halt fanatisch so, ne? Dieses, ja, es gibt nur das hier und Homöopathie bringt nichts und Ernährung hat nichts mit Gesundheit zu tun oder Krebs und so weiter. Aber seine Anhänger waren halt oder sind auch, ne, gibt ja bis heute, die können sehr aggressiv sein. Und das war einfach so was, die waren zum großen Teil halt von der Schulmedizin enttäuscht, was ich gut verstehen kann. Aber die Schulmedizin dann schlecht zu reden, ja, das heißt noch nicht, dass ich irgendwas Wahres sage über das, was ich anbiete. Ja, also so, dass man das entideologisiert, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dass man einfach frei davon wird, von der Idee, ich bin ein besserer Mensch, nur weil ich vielleicht zu manchen Dingen tatsächlich mehr weiß oder einfach nur eine andere Sichtweise habe. Nein, bin ich nicht. Ja, das macht mich nicht moralisch überlegen, in keiner Weise.
Ja. Also was ich bis jetzt in diesem Gespräch auf jeden Fall, was man so festhalten könnte, ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt in der Wahrheitssuche ist wirklich, alles mit Ich Bin loszulassen. Was auch immer man dahinter steckt. Aber das sind noch viele Glaubenssätze, die man ja so gar nicht ausspricht, die einfach im Unterbewusstsein ablaufen. Das ist, glaube ich, auch ein schwieriger Prozess, das dann loszulassen. Ja.
Aber dafür gibt uns das Leben ja auch Gelegenheiten, uns zu überprüfen. Das heißt, wenn meine Ideen irgendwie in Frage gestellt werden, sei es, dass ich auf neue Evidenz stoße oder sei es, dass Leute einfach anderer Meinung sind, wie tief ruhe ich in mir? Oder bin ich emotional reaktiv? Und wenn man reaktiv ist, dann ist man nicht verantwortlich. Das schließt sich aus. Reaktivität ist blind. Und verantwortlich zu sein im Umgang mit dem Denken braucht Klarheit und Stille. Der Nicht-Reaktivität. Hm? Ja.
Welchen Stellenwert hat deiner Meinung nach Intuition beim ganzen Thema Wahrheitssuche?
Letzten Endes einen sehr großen, wenn man lernt, echte Intuition zu unterscheiden von Emotionalität. Mhm. Intuition ist kein Bauchgefühl. Intuition, das hat mal eine Autorin, Vivienne Dittmar heißt sie, sehr schön gesagt bei einem Vortrag. Intuition ist subtil und höflich. Die schreit dich nicht an. Ja. Dazu braucht man diese Empfänglichkeit. Und das heißt genug Stille. Oft sind Leute von was begeistert. Oh, ich brenne für was. Und sie halten das für Intuition, die Stimme ihres Herzens, was auch immer. Ja, so entstehen nicht selten Beziehungen. Und dann hält es aber auch nicht unbedingt so lange, weil es eben nicht mein Seelenpartner war und die Stimme der großen Weisheit, das war einfach Emotionalität. Und da kann es ein starkes Bauchgefühl geben. Ja, okay, das kann einen ganz schön in die Irre führen. Das kann genauso sein mit irgendwelchen Ideen über das Leben. Ja? Wenn Leute sehr angezogen sind zu einer bestimmten Lebensart, hier gibt's die und die Gruppierung und die leben so und alles in mir sagt, juhu. Ja, okay. Vielleicht ist es eine tiefe innere Stimme, die dich da führt. Vielleicht. Aber für eine gute Intuition brauchen wir Feinheit in unserer Wahrnehmung. Und die Bereitschaft zu überprüfen, war das jetzt eine gute Intuition? Oder habe ich mich täuschen lassen, von was auch immer. Oder gab es eine Intuition, aber sie hat sich irgendwie gemischt mit anderem Kram in mir auch. Also für mich ist es so, ich sehe mich als lebenslang Lernender in diesen Bereichen. In allem. Wahrheitsfindung ist unendlich. Warum sollte ich jemals davon ausgehen, dass ich da endgültig angekommen bin? Was aber nicht ein fatalistisches Weltbild ist von, man kann es ja nicht rausfinden. Natürlich kann man. Immer besser, immer besser. Ja? Und so sehe ich es auch mit meiner Intuition. Ich habe sehr viel intuitive Impulse, Einblicke, Dinge, die ich erfunden habe. Da gab es manchmal einen Moment und alles kam zusammen. Aber dann musste ich es halt auch prüfen. Okay, stimmt das Ganze jetzt? Ja, solche Dinge. Und dann habe ich eben auch Sachen für Intuition gehalten, um dann rauszufinden, oh, warte mal, Christian, das war jetzt nicht so der Brüller. Und ich kann über sowas herzhaft lachen. Ja, ich kann vollkommen ohne negatives Gefühl von mir sagen, Mann, manchmal war ich echt bescheuert. Ne? Man darf sich bei dem Ganzen, man darf seine Meinungen einfach nicht zu ernst nehmen.
Du hast mir mal von deiner Art Fähigkeit erzählt, dass du dein Wissen, deinen Geist auch so ein bisschen visuell als Bild siehst, wahrnehmen kannst. Und dann erkennst du, wann ist das Bild irgendwie stimmig?
Ja.
Wann ist es scharf?
Ja, also für mich ist Wissen, wenn ich meinen Geist auf irgendwas konzentriere, dann ist das wie so ein 3D-Kino. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, weil da gibt es Formen und Abläufe und so weiter. Aber die zeigen mir Sachen sehr klar. Sagen wir mal, es geht um irgendwas Geschichtliches, ja, dann Zeit ist für mich so einfach eine sichtbare Sache, wo ich jedes Jahrhundert, jede Epoche, dazu habe ich Bilder, die kommen dann und dann kommen die einzelnen Informationen. Und ja, es gibt in diesem bildlichen Wahrnehmen schon sowas wie eine Resonanz, wo dann einfach Klarheit da ist. Und wenn das sich einstellt, dann liege ich auch richtig mit dem. Und ein paar Mal war ich voreilig und habe nicht auf diesen Punkt gewartet, dass alles zusammenpasst. Um dann rauszufinden, nee, das war es jetzt nicht. Ja? Also, wie soll ich das beschreiben? Das ist halt wie 3D, also es ist halt eine Breite, eine Höhe, eine Tiefe, kann man sagen. Und diese Klarheit muss halt überall sein. So. Durch alles, was ich da wahrnehme, was dann sehr viel ist. Aber wenn ich mir jetzt was rauspicke und so, das sieht doch schon mal schön aus, ja, dann kann es aber sein, dass da irgendwas dissonant ist. Ja. Also es braucht da eben auch Geduld. Und das ist meine Art von Intuition, aber die braucht eben auch die Geduld. Ne, zu warten, bis sie klar ist.
Ich kann mir ganz gut vorstellen. Also du hast es gut beschrieben. Ich frage mich aber auch, ob das eine Fähigkeit ist, die man zumindest stückweise erlernen kann.
Oder ich glaube, das nur besonderen Menschen ist, die in gewisser Weise bei Babys und Kleinkindern da ist. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ein Grund, warum ich die habe, also warum sie bei mir erhalten blieb, ist, dass ich nie geimpft worden bin. Weil es in meiner Familie so eine Neigung gab zu anaphylaktischen Schocks. Es ist ja etwas, das hat Rudolf Steiner thematisiert und das findet man auch in anderen so ganzheitlichen Sichtweisen vom Leben, dass gesagt wird, dass Babys beispielsweise die Worte, die ein Mensch spricht, dass sie die sehen als Bilder und deswegen so gebannt auf die Lippen gucken, wenn jemand redet. Und das ist so ein bisschen ähnlich. Und ja, ich glaube, dass diese Fähigkeit schon angelegt ist. Und ich habe auch bei Leuten erlebt, die ich über längere Zeit begleitet habe, zum einen, weil ich ihnen Methoden für Lernen beigebracht habe, die einfach anders sind, wo man sich auch mal von dieser Schulkondition freimachen kann, aber auch einfach dadurch, dass wir Zeit miteinander verbringen und vieles passiert ja auch durch Homöostase und Osmose. Wir sind mit jemandem zusammen und ja, wir schwingen uns aufeinander ein. Sowas passiert ja. Und da haben sich zumindest Aspekte davon bei einigen Leuten eingestellt, die seit Jahren so mit mir diesen Weg gehen von Wahrheitsfindung und Lebensenergiekultivierung. Ja, also ich glaube, das ist wirklich zugänglich. Ich habe nie das Gefühl, das ist was Besonderes, sondern eher wie, es ist bei mir nicht verschüttet, aber an sich könnte das jeder haben.
Also ich habe bei mir persönlich schon das Gefühl, dass das auch ein Stück weit eingesetzt hat. Jetzt in einem Jahr, in dem ich auch bei dir gelernt habe, ich merke, dass ich die Welt anders sehe. Auch mehr in Systemen, in Zusammenhängen. Ist ganz interessant. Macht Spaß.
Und das ist nochmal ein guter Punkt auch, was Methoden der Wahrheitsfindung angeht. In früheren Zeiten wurden Dinge wie Tai Chi oder Kung Fu, so taoistische Systeme, ja nicht in Seminaren unterrichtet. Man hat beim Lehrer lange Zeit verbracht und meistens hat er sehr wenig gesagt. Aber man hatte gesehen, wie geht er, wie steht er. Und durch Osmose hat man das aufgenommen, in ganz vielen Fällen. Deswegen oftmals Lehrer, die noch so geschult worden sind und sich jetzt an diese moderne Zeit anpassen müssen, keine guten Lehrer sind, weil die kommen nicht auf die Idee, Sachen zu erklären. So. Oder wissen gar nicht so gut, wie man das macht. Aber ich finde auch, dass es einen besonderen Wert hat, Zeit mit Menschen zu verbringen. Und das ist auch eine alte Tugend. Was man schnell erwirbt, auch an Wissen, kann vielleicht noch im Bereich reinem kognitiven Wissens, reiner Information in Ordnung sein. Aber wenn ich tiefgründige Dinge lernen will, über Gesundheit zum Beispiel, Gesundheit ist so tief und so etwas Unerschöpfliches. Wenn es um reine kognitive Information geht, ist es ja in Ordnung, dass man auch in kurzer Zeit heutzutage sehr viel Wissen erwerben kann, wobei die Verarbeitung und es in einen sinnhaften Kontext zu bringen dann auch Zeit dauern wird. Aber wenn ich tiefgründige Dinge lernen will, Gesundheit, Lebensenergie, ja, was bedeutet das? Voll aufzublühen als Mensch, diese verschiedenen Potenziale, die wir haben, dann macht es einfach auch Sinn, erstens Menschen zu finden, die dazu etwas verkörpern, wo man sagen kann, ja, das ist glaubhaft und dass man da dem auch Zeit gibt und dass man sich die Zeit gibt, mit solchen Menschen Zeit zu verbringen. Wenn es gute Lehrer sind, sollten sie das anbieten. Die sollten sich nicht nur hinter Webinaren verstecken, meiner Ansicht nach. Und wir lernen sehr viel auf diese Weise. Ich meine, als Kleinkinder lernen wir so unglaublich viel durch Imitation, durch Präsenz von anderen, ja, unsere Muttersprache und so vieles mehr. Und das ist ein gutes Lernprinzip und es braucht eben Zeit. Und das ist auch gut so, denn dafür lernt man dann gründlich. Und dann hat man diese wunderschöne Möglichkeit, dass man sehr offen sein kann, von einem System zu lernen, von einer alten Tradition, von was auch immer, von einem Lehrer. Und man macht es sich aber eben zu eigen. Wir haben in den taoistischen Schulungswegen auch immer diesen Ausdruck, es ist mein Kung Fu. Das ist nichts Egozentrisches, sondern das ist großer Respekt für die Tradition. Das bedeutet, ich bin so tief eingetaucht, dass ich mir zu eigen gemacht habe. Ich habe meine spezielle Ausdrucksweise davon. Und diese Qualität ist auch wichtig, denn niemand mag gern in einer unterwürfigen Position sein, von der große Boss weiß Bescheid und ich weiß gar nichts. Das fühlt sich nicht gut an. Aber die Gegenreaktion darauf, der ewige Teenager-Rebell zu sein, ich mache mein eigenes Ding, taugt auch nichts. Denn große Kraft haben wir nur zusammen. Und Wahrheitsfindung können wir auch nur gut zusammen gestalten. Ja, wir brauchen einen Stamm von Menschen mit ähnlicher Ausrichtung oder gleicher Ausrichtung, was Werte angeht. Wofür leben wir? Was ist unsere Hingabe im Leben?
Kann aber auch zu viel Täuschung führen.
Natürlich, man wird seine Fehler machen. Na klar. Weil Unterscheidungsvermögen sich schärfen muss. Nur die Tatsache, dass ich Fehler machen werde, wenn ich jetzt zum Beispiel das verfolge, wo ist mein Stamm, wo sind die Menschen, mit denen ich zusammen meinen Lebensweg gestalten kann. Ja, shit happens und dann lerne ich und gehe weiter. Aber das Grundprinzip ist deswegen nicht falsch.
Ja. Ich glaube nur, dass viele Menschen trotzdem nicht den richtigen Stamm wählen.
Wie bitte?
Ich glaube nur, dass trotzdem viele Menschen nicht den richtigen Stamm wählen. Und dann ist es eben durch Ideologien auch wieder schwer, da rauszukommen und einen anderen Stamm zu wählen.
Ja, aber auf der anderen Seite richtig, für sie, so wie sie gerade sind, wenn es eben ihre Präferenz ist, ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben, und dafür sind Menschen oft bereit, einen hohen Preis zu zahlen, aber wenn sie bereit sind, den zu zahlen, bin ich ja nicht in der Position zu sagen, nee, sie sollten es aber anders machen, denn ja, was ist, wenn sie es im Moment nicht können? Ein Mensch ist ja nicht dieser Mensch plus noch irgendwas mehr, was ich anders entscheiden könnte. Also wenn ich mein Leben rückwärts angucke, ich kann heute sagen, ah, da und da habe ich mich geirrt, das und das war ein Fehler. Ja, das weiß ich heute. Aber damals war ich nicht der Christian, der ich war, plus mein Wissen heute. Insofern kann ich sehen, es war ein Fehler, aber ich habe es eben auch nicht anders machen können. Woher weiß ich das? Ich habe es so gemacht. Und da gibt's so diese Vorstellung, als hätten Menschen ja irgendwie noch so ein Reserve-Ich im Kofferraum, was ja auch was anderes machen könnte. Ne? Wie wenn wir der Meinung sind, jemand anders sollte sich anders verhalten, dann würde ich erstmal, ja, das mag sich so anfühlen, ist die Frage, kann er das? Denn was es impliziert ist, wenn ich dieser Mensch wäre, ich würde mich anders verhalten. Nein, würdest du nicht, wenn du dieser Mensch wärst. Atom für Atom, Lebenserfahrung für Lebenserfahrung. Ja, denn du bist nicht dieser Mensch plus das, was du noch weißt. Und deswegen bin ich mit solchen Sachen entspannt. Ich sehe ganz viel zu diesem Thema, wo Menschen sich Gruppierungen anschließen, Meinungsbildern anschließen und dafür einen erheblichen Preis zahlen. Ja, so ist es. Und dann, ja, ist es so, bis es sich ändert.
Das ist eine schöne Vorstellung. Also dieses, wenn ich jemand anders wäre, würde ich eigentlich genauso handeln. Das macht einen sehr frei von Verurteilungen.
Mhm, ja. Und wenn Verurteilungen kommen, kann ich im Moment auch nicht anders, aber ich kann es sehen. Aha, okay, in mir gibt's irgendwelchen emotionalen Kram, der verurteilt jetzt was. Und damit muss ich es nicht besonders ernst nehmen. Ja. So, ich bewerte auch Sachen. Oh, wie schrecklich. Nur meine eigenen Bewertungen von jemandem oder irgendwas heutzutage sind so ein kleiner Hauch und dann sind sie auch vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob es eines Tages ganz aufhört, keine Ahnung. Ich meine, man muss auch irgendwie Sachen bewerten, wenn man Werte hat. Aber es ist nicht ich bin nicht emotional investiert. Und ich habe heute für mich eine völlige Klarheit darüber, dass ich Menschen nicht gleichsetze mit ihrem Verhalten. Ja. Das heißt, ich kann eine klare Grenze ziehen zum Verhalten von Menschen zu bestimmten Verhaltensarten. Ich kann auch sehr klar sagen, was ich davon halte. Aber da ist nicht dieses, ich bin dem anderen überlegen oder das ist ein minderes Wesen oder sowas. Das hatte ich früher auch mal. Fühlt sich echt beschissen an. Und heute sehe ich die Menschen als fundamental unschuldig. Ne? Ja, wir sind eine irrtumsanfällige Spezies.
Was waren denn in deiner Vergangenheit Dinge, bei denen du dich getäuscht hast? Und wie wurdest du dann auch enttäuscht?
Also meine langfristigen Beziehungen mit Frauen, da hatte ich einfach zu viel Chaos in mir, in Bezug auf, ja, wie ich aufgewachsen bin, in meiner Familie zu erleben, wie Familienmitglieder miteinander umgegangen sind, das war hart. Das war von sehr viel Manipulation und Unehrlichkeit und so weiter durchdrungen. Also nicht nur, wie ich behandelt wurde, sondern wie auch die Menschen in meiner Familie sich gegenseitig behandelt haben. Und ich hatte einfach da sehr, sehr große blinde Flecken. Und deswegen hatte ich Partnerinnen. Das hat eigentlich überhaupt nicht gepasst. Und das war jetzt nicht die Schuld von jemandem. Es war einfach dissonant. Und ja, das war ein erheblicher Irrtum, mal zu glauben, das könnte funktionieren. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, sicherlich in den frühen 90er Jahren, als so diese erste große vegetarische und dann auch vegan Welle in Europa und in den USA, wo ich da auch viel Zeit verbracht habe, so richtig ins Laufen kam. Und ich war da immer so ein bisschen an der Schwelle. Ich hatte so schon immer auch meine Skepsis, was vegane Lebensweise angeht. Aber ich habe so wunderbare Menschen kennengelernt, die diese Sichtweise vertreten haben. Ich war damals in den USA involviert mit John Robbins. Und das ist ein sehr beeindruckender Mensch. Der wäre eigentlich der Erbe gewesen der größten Ice Cream Franchise damals in den USA, Baskin Robbins. Und er hat das als 16-Jähriger ausgeschlagen, weil er die Machenschaften der Nahrungsmittelindustrie gesehen hat. Und dann hat er dieses Buch geschrieben, Diet for New America. Das wurde zum Pulitzer-Preis nominiert. Und da hat er Massentierhaltung dargestellt. Und zwar auf eine Art, die wirklich zu Herzen geht. John Robbins ist eben nicht einfach nur jemand, der so schimpft, sondern der auch ein echtes Mitgefühl gezeigt hat für die Leute, die diese Arbeit tun, die in solchen Schlachthöfen arbeiten, die solche Farmen besitzen und so weiter. Und ich lernte dann seine Organisation kennen und das waren großartige Menschen. Und dann hatte ich sowas wie, ich wollte, dass vegane Lebensweise funktioniert. Also ich hatte diesen Confirmation Bias. Ich wollte, dass das eine gute Sache ist. Ich hatte meine Skepsis. Aber das war definitiv etwas, wo ich mich von, ach, es wäre so schön, hab leiten lassen. Ja.
Wie wurdest du in der Hinsicht dann enttäuscht? Was war so dein Aha-Moment, als du gemerkt hast, funktioniert nicht?
Also war zunächst mal für mich einfach ein reiner Körperinstinkt, das ich immer gesehen habe. Für mich zum Beispiel, wenn ich Butter esse, das ist was, das gibt mir was, das kriege ich sonst nicht. Punkt. Da kann mir jemand erzählen, was er will. Ja, und dann waren es einfach diese Dinge, ne, wo ich dann auch gesehen habe, okay, was ist Kontext? Wenn man jetzt erstmal sieht, ja, Veganer haben die und die und die und die gesundheitlichen Vorteile. Ja, klar, ich habe auch noch nie damals in diesen Kreisen, ich habe nie einen Veganer gesehen, der Kettenraucher war. Ich habe nie einen Veganer gesehen, der viel Alkohol getrunken hat. Alle Veganer, die ich kannte, das waren jetzt nicht so die irgendwie Fastfood-veganen Burgeresser, die haben alle frisch gekocht, Bioprodukte gekauft, mehr Zeit in der Natur verbracht. Klar haben die gesundheitliche Vorteile. Wegen vielem anderen, was Veganer eben meistens auch machen. Und weil natürlich damals tierische Produkte ja auch längst nicht in der Qualität zur Verfügung standen wie heute. Also heute gibt's immer noch viel Mist, aber dieses ganze Grass-Fed, Grass-Finished, Weidetiere, ja, und so weiter, gibt ja inzwischen schon mehr A2-Milch und all das gab's ja alles damals nicht. Mhm. Heute kriege ich überall Rohmilchbutter, also gut hier in Österreich, jetzt wo ich lebe, sowieso. Aber ich habe also erstmal gesehen, okay, Kontext ist wichtig. Und dann waren es eben aber auch die direkten Dinge, wie zum Beispiel jetzt bei John Robbins, sein Sohn, der ist ja so aufgewachsen. Und zunächst mal, ja, der Junge war bis er 18 war nie beim Arzt. Und ne, klar, der hat draußen in der Natur gespielt, der hat nicht vorm Computer gesessen, der hat kein Fastfood gegessen. Nur dann wollte er Kinder mit seiner veganen Frau und tja, war nix, klappt nicht. Und die haben alles probiert. Und ihnen wurde gesagt, Leute, guckt euch die Forschung von Weston Price an, für Fruchtbarkeit ist etwas tierische Nahrung gut. Und sie haben gesagt, ja, wir wissen das, aber wir wollen vegan reinbleiben. Dann haben sie fruchtbarkeitssteigernde Medikamente genommen. Häufige Nebenwirkungen sind Mehrlingsgeburten und Behinderungen. Jetzt haben sie schwerbehinderte Zwillinge. Und das zu sehen, und das war eins von vielen Beispielen. In San Francisco damals gab es so einen veganen Kreis und da gab es 35 junge Paare, die nicht schwanger werden konnten. Das ist natürlich vollkommen überproportional, ja. Und ja, es gab dann viele, viele andere Fälle von Leuten, die, oh, mir geht's super mit veganer Ernährung, ganz plötzlich auf einmal Neuropathien hatten oder Gedächtnisausfälle. Richtig schlimm, richtig krass, ja. Und nachdem das keine Einzelfälle mehr waren, ja, war es dann offensichtlich. Also das ist ein Ideal, was so nicht funktioniert, ja. Und die andere Sache war eben auch, dann wirklich halt mal mehr Landwirtschaft zu verstehen. und zu sehen, wie zerstörerisch eine Landwirtschaft ohne Tiere ist. Wie viel mehr Leben dadurch zerstört wird. Und wie gut das ist, also auf Farmen, wo ich dann war, wo die Tiere frei rumlaufen und fressen Gras, deswegen braucht man nicht die großen Anbauflächen für Futtermittel. Natürlich, klar, Massentierhaltung ist eine Katastrophe ökologisch, aber diese Tiere dort, die düngen die Wiese, die pinkeln drauf, die kacken drauf, dann treten sie das mit ihren Hufen ein. Dadurch hat man dort Pflanzen und Kräuter und wo man heute irgendwie so bienenfreundliche Samen aussieht, das gibt's da alles. Und da gibt's da eine unglaubliche Vogelvielfalt und eine generell große Artenvielfalt auf so einer Farm. Dagegen, wenn ich so ein Monokulturfeld habe von, was weiß ich, Kohl oder Spinat, da lebt gar nichts. Ja, außer, was weiß ich, Bodenorganismen. Und es war so dieses, okay, hier ist es so, dass damit etwas lebt, was anderes stirbt. Wir gehen ja auch im Wald spazieren und fühlen uns wohl, anstatt zu sagen, oh mein Gott, das ist ja ein ständiges Massaker. Ja. So interpretieren wir das ja nicht, weil die Abläufe harmonisch sind. Und dann habe ich eben für mich gefunden, es geht mir um Lebensharmonie. Und Lebensharmonie muss sich dem Leben anpassen. Man kann nicht dem Leben was überstülpen, was eine menschliche Idee ist. Den Begriff vegan gibt es seit 1944. Vegetarisch gibt es schon seit Hippokrates, ja. Aber, und vegetarisch haben ja auch manche traditionellen Völker gelebt. Aber vegan ist eine neue künstliche Idee. Und sie hat kein Naturvorbild. Und abgesehen davon ist sie sehr theoretisch, denn ohne Imker würden wir 60-70% der pflanzlichen Nahrung verlieren auf der Welt, sei dann mal Veganer, ja. Da gibt es kein Mandelmus mehr oder es wäre unerschwinglich teuer. Also dieser Shift eben auch für mich. Es war ja auch so was Ethisches, ne? Kein Tierleid, da, da, da. Ja, okay. Schon mal in der Natur gelebt? Hm? Das sind Gedanken, die sich Großstädter machen.
Ja. So. Hast du noch ein schönes Beispiel?
Wie bitte?
Hast du noch ein schönes Beispiel für Täuschung in deinem eigenen Leben?
Das gibt muss viele. Ich ja meine ganzen Irrtümer beichten.
Eins hätte ich noch gerne. Ich finde das super interessant.
Aha, ja. Ich würde sagen, also das ist jetzt vielleicht auf einem etwas geringeren Level, könnte man sagen. Ich war 5 Jahre lang Mitglied einer spirituellen Organisation und dort wird Kundalini Shaktipat angeboten. Das ist eine Aktivierung der Kundalini, die man eben bekommt. Und ich habe sehr profitiert von diesem Prozess, den ich da durchlaufen habe. Und dann wurde ich halt irgendwann in das Team dieser Lehrer aufgenommen. Und diese Arbeit an sich, diese Form Shaktipat zu geben, ist immens transformierend für Menschen und ich habe damit sehr viel Gutes erlebt. Ich habe dann nur erst relativ spät manche Dinge rausgefunden über den Gründer und den führenden Lehrer dieser Organisation. Die wusste ich einfach nicht. Wo ich gesehen habe, das ist jetzt mit meinen Werten nicht vereinbar. Also Umgang mit Menschen im Wesentlichen. Und ganz besonders, wie ein männlicher Lehrer mit Frauen umgeht, da dachte ich dann, hoppla, das habe ich nicht erwartet. Aber ja, okay, na gut, dann kann ich hier halt nicht bleiben. Und ich nehme davon ganz viel Wertvolles mit und ich biete weiter Shaktipat an. Ja, also geirrt habe ich mich insofern, als dass ich manches nicht wusste, was dieser Mensch auch einfach nicht, das erfährt man nicht einfach so. Da muss man dann schon in diesem inneren Kreis dabei sein, dann eine Weile einiges mitkriegen. Aber es war insofern eine gute Enttäuschung, als dass ich gesehen habe, das war eine Phase meines Lebens. Da gehörte diese Organisation dazu. Und ich nehme das Wertvolle mit, das andere lasse ich zurück. Und das ist mir dann auch sehr leicht gefallen. Ja.
Also es scheint mir so, dass kontinuierliche Wissenserweiterung auch eine wichtige Facette ist, um Selbsttäuschung zu umgehen.
Ja.
Wir haben dann eigentlich einmal diesen stille Aspekt, den du sehr hervorgehoben hast. Dann, dass man sich kontinuierlich verschiedene Meinungen anhört, offene Skepsis zeigt. Was sind es noch für Eigenschaften, die man kultivieren sollte, um Wahrheit zu finden? Und vielleicht, da würde für mich sogar so Ernährung und Nährstoffe mit reinspielen.
Ja, wenn es darum geht, sich zu fragen, bin ich in einem Zustand, der wahrheitstauglich ist, da spielt natürlich auch eine große Rolle, dass meine Lebensweise, mein Gesundheitszustand sehr beeinflussen wird, ob ich stark emotional reaktiv bin, zum Beispiel. Ja? Oder ob ich kognitiv überhaupt in der Lage bin, mehr als eine Sichtweise zu verarbeiten. Und ganz sicher ist es so, dass zumindest mein Nährstoffmangel stresst Gehirn. Auf jeden Fall, weil das Gehirn registriert, ich bin nicht gut versorgt, da ist Gefahr. Und wenn man aus einem Grunderleben von Gefahr oder von frei flottierender Angst nach Wahrheiten sucht, naja, dann wird man wie ängstliche Menschen in religiösen Kulten nach Sicherheit suchen, eben das mit anderen Formen von Wahrheit auch machen. Ja? Und deswegen muss man sich gut um dieses Instrument hier kümmern. Auf jeden Fall. Ja. Es hat sich jetzt ja zum Beispiel auch herausgestellt in so einer Überkreuzstudie, wo man der einen Gruppe A2-Milch gegeben hat und der anderen A1-Milch. Das waren alles Leute, die keine Milchunverträglichkeiten hatten. Ja, keine Laktoseintoleranz, keine Symptome an sich von Milch. So, und dann 8 Wochen war das so, 2 Wochen Pause, dann hat man es überkreuzt, dann hat die Gruppe, die vorher A1 bekommen hat, hat A2 bekommen und umgekehrt. Und man hat in diesen 8 Wochen dann jeweils viele kognitive Tests mit den Leuten gemacht und hat einfach gesehen, die Leute, die A1-Milch trinken, sind kognitiv langsamer. Ja? Also der IQ geht runter um 10, 15 Punkte. Mhm. Das ist signifikant. Ne? Auf jeden Fall. Und ja, deswegen ist eine gesunde Lebensweise essentiell. Auf jeden Fall. Und es war in den alten Schulungswegen, wo es noch die Universalgelehrten gab, wie in der griechischen Antike, ne? Dieser großartige Fokus auf Ausbildung des menschlichen Geistes. Da gab es die Kultivierung von Stille und von Tugenden wie Geduld. Da gab es die Anregung zur Kreativität und sich eigene Gedanken zu machen und den Respekt vor dem Lehrer. Da gab es viel Gutes über Gesundheit. Ja? Da wurde, ich meine, gut, damals gab es auch kein Fastfood sowieso, aber es gab halt auch Wissen über Gesundheit, so, ja, und was fördert eben auch welche Qualitäten im Menschen? Also da haben jetzt durchaus die Schüler der Philosophenschulen andere Sachen gegessen als die Soldaten, was ja irgendwie auch Sinn macht, ne? Und in den östlichen Kulturen ebenso, ne? Es ist Wissenserwerb ist da was Ganzheitliches und dazu muss die Lebensenergie eines Menschen passend sein, dazu muss die Ernährung passend sein, ja.
Okay, ich würde dieses Interview jetzt langsam zu einem Ende bringen. Deswegen einfach jetzt nochmal die Frage, ob du hast noch abschließende Worte, gibt es noch etwas, was du dazu sagen möchtest?
Nein.
Oder findest du, ist es rund?
Eine Fähigkeit oder sagen wir mal eine Qualität, die in unserer Kultur, ja, zu kurz kommt, wo Wissenserwerb und Wahrheitssuche oft relativ trocken wirken, ist das Staunen. Und ich fand häufig, dass großartige Experten auf ihren Gebieten nie das Staunen verlernt haben, auch auf ihrem Gebiet, wenn sie irgendwas Neues entdeckt haben oder wie auch immer. Und Staunen bedeutet einfach, berührt davon zu sein, wie tiefgründig Leben ist. Und das ist heutzutage eigentlich mein andauernder Zustand. Also, wenn du das wiederentdecken kannst, ist unglaublich viel gewonnen. Ja? Diese enorme Fähigkeit zur Faszination, die Kinder haben, geht ja auch einher mit einer unglaublichen Lernfähigkeit. Kinder, bevor sie in die Schule kommen, haben eine Lerngeschwindigkeit pro Tag, die ist 25 Mal größer als bei Studenten, die ihren Studienabschluss cum laude mit den Top-Noten machen. Und ich glaube, dass Staunen viel damit zu tun hat. Ne? Also der Ballast, der Wissen zu etwas Trockenem macht, ne? Das muss, das soll, das Verkrampfte da drin. Es ist gut, den loszuwerden. Ja. Und jeden Tag staunend mehr zu lernen.